Letztens wurde ich verbunden mit einem sehr, sehr wundervollen Musiker. Und zwar hat ein Produzentenfreund von mir gesagt, hey, da ist noch so ein Typ wie du in München, trefft euch doch mal. Ich habe das Gefühl, ihr könnt euch da echt super austauschen. Und dann waren wir im Café gesessen und haben uns vorher noch nie getroffen und haben wirklich über Gott und die Welt gesprochen, über Musik, über den Prozess von Musikproduktion, von Songwriting, von alles einfach. Und dann hat er gemeint, hey, kennst du das Buch von Rick Rubin? Das ist einfach mega geil. Das bringt mich immer wieder einfach so auf die Essenz zurück. Das sind lauter kleine Kurzgeschichten über genau die Dinge, die uns ausmachen, die uns Menschen ausmachen. Und in jedem von uns steckt ein Künstler. Ein kreativer Geist. Und den dürfen wir alle, glaube ich, wieder so ein bisschen mehr anschalten. Und heute habe ich dir einfach mal mitgebracht, meine drei Learnings aus diesem wundervollen Buch. Ich habe es mir dann direkt danach gleich sofort in der Buchhandlung mitgenommen, nach dem Gespräch mit dem Musiker. Und ich kann dir nur von Herzen sagen, selbst wenn du keine Musik machst, dieses Buch ist auf jeden Fall und auch diese Folge ist trotzdem für dich. Warum? Weil du Mensch bist. Und genau darum geht es heute. Ganz viel Freude mit meinen Erfahrungen, mit meinen Learnings aus dem Buch Die Kunst zu sein von Rick Rubin, einem der erfolgreichsten Musikproduzenten aller Zeiten. Let's go, Intro.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
Hallihallo, Adrian hier. So schön, dass du wieder reinhörst in den Old Soul Podcast, dein Podcast für bewusstere Momente in schnelllebigen Zeiten. Heute möchte ich mit dir über meine Erfahrung sprechen, die ich aus, oder vielmehr über meine Erkenntnisse, die ich aus dem Buch gewonnen habe von Rick Rubin. Und zwar heißt das Buch Kreativ. Die Kunst zu sein. Und wenn du Rick Rubin nicht kennst, er gehört zu einem der erfolgreichsten Musikproduzenten, die es jemals gegeben hat. Er hat den Hip-Hop zum Beispiel sehr, sehr geprägt in den frühen Jahren, in denen diese Kultur entstanden ist. Und dann war er genreübergreifend wirklich auch im Rock- und Pop-Bereich und auch im Metal-Bereich sehr, sehr erfolgreich. Er hat mit Red Hot Chili Peppers gearbeitet, mit Beyoncé, mit Adele. Also wirklich auf einer Weltniveau-Ebene Musik produziert und hat immer schon ein sehr gutes Gefühl und Gespür für Musik gehabt. Und irgendwann ist er einfach auch für sich auf einen Weg getreten, der sich wohl ja mit Spiritualität, würde ich sagen, sehr gut beschreiben lässt. Er meditiert jeden Tag. Wenn du mal seinen Namen googelst, dann siehst du ihn meist in weißen Gewändern mit einem langen Bart irgendwo sitzen, Augen zu und einfach empfangen. Und wenn du jetzt dir denkst, ja gut, aber ich bin ja kein Musikproduzent oder ich mache vielleicht auch gar keine Musik. Das spielt für dieses Buch gar keine Rolle, weil genau darum geht es tatsächlich eigentlich auch. Genau das ist das, was Rick Rubin so schön beschreibt, dass Kreativität und Werke erschaffen und Künstler sein, dass das in uns allen eigentlich angelegt ist und wir vielleicht einfach diese Durchlässigkeit von Kreativität und Ideen einfach verlernt haben. Und deshalb möchte ich heute mit dir einfach mal drei Aha-Momente teilen, die ich aus dem Buch mitgenommen habe. Vielleicht auch ganz kurz vorweg, dieses Buch ist nicht ein klassisches Buch, was man von vorne bis hinten durchliest, sondern es sind wirklich so ganz kleine Impulse, die nur mal ein paar Seiten lang sind. Und das finde ich so, so schön, weil es wirklich meiner Meinung nach an die Essenz erinnert. Und gar nicht nur an die Essenz von Künstlern, Musikproduzenten, Musikern, sondern einfach generell die Essenz von uns Menschen. Ich habe letztens auch mit einem Freund zusammen ein schönes Telefonat geführt. Und er ist eigentlich eher relativ rational. Er ist ein Zahlentyp, er ist erfolgreicher Unternehmer. Und er hat gesagt, eigentlich macht er nichts lieber, als in seinem Garten Holzskulpturen zu bauen. Einfach mit Hammer und Pfeile und was man da alles für Holzwerkzeuge noch hat, einfach aus einem Baumstamm irgendwas zu bauen, herauszuarbeiten. Also hat er auch den inneren Künstler in sich einfach entdeckt. Und ich habe einfach das Gefühl, dass das in uns allen eben angelegt ist. Und das hat nicht nur ich im Gefühl, sondern das hat eben auch Rick Rubin im Gefühl. Und dementsprechend möchte ich da heute einfach mal mit dir sprechen. Denn ich glaube einfach, genau deshalb kann dieses Buch eben auch für Menschen wie vielleicht auch dich wertvoll sein, die selbst eben sich gar nicht als kreativ bezeichnen. So dieses, der Klassiker, ich bin überhaupt nicht kreativ. Und genau das möchte ich heute eben mal nicht in so einer klassischen Buchzusammenfassung hier mit dir teilen, sondern einfach als drei Learnings, die ich da herausgezogen habe, die sich so ein bisschen wie so ein roter Faden durch das Buch ziehen. Mein erstes Learning ist, dass eben Kreativität nicht mit Talent beginnt, sondern eben mit der Wahrnehmung. Was meine ich damit? Der vielleicht wichtigste Shift, wie ich finde, in diesem Buch ist, dass Kreativität gar nichts mit Begabung zu tun hat, sondern mit Aufmerksamkeit. Wo oder wie stark kann ich meine Aufmerksamkeit auf etwas richten? Oder wie schnell bin ich denn auch wieder weg von etwas? Also nicht die Frage, was kann ich erschaffen oder produzieren, sondern wie wach bin ich eigentlich fürs Leben? Weil das Leben da draußen jeden Tag so viele unzählige kreative Dinge uns aufzeigt, wenn wir hingucken. Na, wie ich gerade schon gesagt habe, viele Menschen sagen von sich, dass sie gar nicht kreativ sind, aber das stimmt ganz oft überhaupt gar nicht. Oft sind diese Menschen nicht unkreativ, sondern einfach nur überreizt oder müde oder einfach, vollgefüllt, abgelenkt. Denn, sie leben vielleicht in Routinen, in Bildschirmen, in To-Do-Listen, innerem Lärm. Und genau da geht eben etwas verloren fürs Leben, für die Qualität des Lebens, die feine Wahrnehmung, so dieses Staunen wie so ein Kind über etwas. Oder eben rein das Spüren, die Sinne wieder einzusetzen, das Bemerken von Nuancen. Ich glaube, wenn wir das wieder für uns lernen, dann werden wir alle wieder zu Künstlern. Egal, was wir für einen Job machen, egal, wie unsere Lebenssituation aussieht, es bereichert unser Leben, wenn wir diese Nuancen im Leben einfach fühlen. Und vielleicht fehlt uns dazu eben auch keine Kreativität. Vielleicht fehlt es uns einfach eher an Verbindung. Vielleicht sind wir nicht ideenlos, sondern schlicht einfach so zugeschüttet, um das Feine, das Feinschwingende überhaupt noch wahrzunehmen. Und ich gebe dir immer mal wieder auch so eine Alltagsbrücke mit zu diesen drei Learnings oder vielmehr so Reflexionsfragen. Zum Beispiel, wann hast du das letzte Mal wirklich nur Musik gehört? Also nicht nur so nebenbei, so im Radio oder bei der Arbeit, sondern wann hast du wirklich das letzte Mal einfach dich hingesetzt, Augen zugemacht und einfach nur wahrgenommen, was in der Musik so stattfindet? Oder wann hast du das letzte Mal einen Menschen wirklich angesehen? Na, nicht nur so beim Vorbeigehen, sondern einfach sich vielleicht mit dem Partner hinsetzen und sich einfach wirklich wahrnehmen und ansehen. Das ist sogar mittlerweile, glaube ich, so weit, dass wir diese Wahrnehmung eher als unangenehm vielleicht sogar schon ansehen oder als unangenehm empfinden. Und probier das mal aus. Das ist echt, ich finde, das ist ein riesengroßer Schatz, einfach einen anderen Menschen komplett mal wahrzunehmen wieder. Und das klingt jetzt so einfach. Oder wann hast du das letzte Mal einen Spaziergang gemacht, ohne sofort immer zum Handy zu greifen? Also rausgehen und sofort geht der Griff in die Hosentasche und man läuft mit dem Handy in der Hand los und scrollt. Das sind so die kleinen Dinge, die uns meiner Meinung nach eben vom Staunen, vom Spüren, vom Nuancenbemerken abhalten, so diese kleinen, feinen Dinge wahrzunehmen. Und das ist meiner Meinung nach der erste Schritt für Kreativität oder nicht nur meiner Meinung nach, sondern eben auch das, was ich jetzt da bestätigt bekommen habe in dem Buch. Und ich finde das so eine wichtige Übung nahezu, dass wir wieder in die Wahrnehmung kommen, wieder ins Spüren kommen, ins Staunen kommen. Zum Beispiel liebe ich es, Dinge einzupflanzen. Ich habe da das Gefühl, dass ich da so im Hier und Jetzt bin und es wirklich einfach nur eine Fülle an Dingen vor mir gibt, über die ich einfach nur staunen kann. Alleine wenn ich mir denke, dass der ganze Humus, dass da alles von Würmern erzeugt wurde und wie gut das alles riecht, diese Erde an den Händen, die Hände so in die Erde reinzuschaufeln und dann diese Samen auszusehen und zu gießen. Und da, ich habe da für mich gemerkt, dass das für mich eine unglaubliche Wahrnehmungsübung ist. Das Zweite ist, was mir aus dem Buch immer wieder so rausgestochen ist, das Beste entsteht nicht immer durch Kontrolle, sondern durch Empfänglichkeit. Ui, und da hat's mich auch ganz schön erwischt, weil ja früher in der Band zum Beispiel, in der ich da ganz lange gespielt habe oder vielmehr auch in meiner eigenen Band, wo ich meine eigenen Songs dann auch gespielt habe, wurde ich ganz oft so als Kontrolletti bezeichnet. Ich habe immer versucht, alles zu kontrollieren, wer was spielt und so weiter und habe gemerkt, dass da nicht das Beste raus entsteht. Wir leben, glaube ich, derzeit mehr denn je in einer Welt, die uns beigebracht hat, dass fast alles durch Druck besser wird. Mehr Disziplin, mehr Kontrolle, mehr Planung, mehr Optimierung. Hier Growth Hacking Tools, um das selbst zu optimieren. Aber viele wertvolle Dinge entstehen auch, ehrlich gesagt, nach meiner Erfahrung nicht unter Druck, sondern eben in Offenheit, in alles kann passieren. Nicht jede Erkenntnis kommt, wenn wir sie jagen. Das habe ich auch schon so oft in meinem Leben entdeckt, rausgefunden, mich daran erinnert. Let it flow. Let it go. Nicht jede Lösung zeigt sich, wenn wir sie zerdenken, sondern eigentlich ganz oft auch in der Stille. Vielleicht hast du es auch schon ganz oft mal wahrgenommen bei dir, dass in der Stille plötzlich eine Lösung kommt, die total einfach ist, die aber nicht kam, als du vielleicht ganz fest darüber nachgedacht hast, über eine Lösung. Manche Dinge kommen erst, wenn wir weicher werden, wenn wir aufhören, alles erzwingen zu wollen und wenn wir wieder empfangsbereit werden. Und vielleicht ist eben nicht die kontrollierendste Version von dir die weiseste. Vielleicht ist es die empfänglichste Version. Und das baut ja auch aufeinander auf, was ich als erstes gesagt habe. Empfänglich sein für die Geschenke des Lebens. So der Klassiker, es bleibt alles, wie es ist, das haben wir schon immer so gemacht, ist ehrlich gesagt der Tod für Empfänglichkeit. Für Neues. Und dieser Gedanke, das ist nicht passiv, ne, dass wir jetzt alle da sitzen und warten, bis wir irgendwas empfangen. Empfänglichkeit heißt nicht, sich treiben lassen und ausgeliefert zu sein, sozusagen im Fluss des Lebens. Das heißt für mich eher, nicht alles so fest zu umklammern, nicht an allem so festzuhalten, nicht alles so starr, dass nichts Neues mehr durch uns hindurchkommen kann. Und im Alltag habe ich oft festgestellt, dass gute Gedanken, also Gedanken, die eben vielleicht sogar auch sehr kreativ sind, Lösungen aufzeigen für irgendein Problem, das ist ja auch ganz oft Kreativität, Lösungsfindungen, die kommen mir persönlich ganz oft beim Gehen, beim Duschen, beim Autofahren, im Wald, irgendwo, beim Sport, wenn irgendwas monoton ist. Nicht, weil wir dann irgendwie produktiver sind, sondern weil wir eben aufhören, innerlich so eng zu sein. So, ja, ich brauche jetzt unbedingt eine Lösung. Und die Lösung ist ganz oft einfach schon da, wenn wir wieder empfänglich werden. Und genau diese Enge zeigt sich für mich noch in einem dritten Punkt. Also Enge in Form von Angst. Angus heißt Enge. Und ich glaube, dass der auch sehr viele Menschen betrifft und ich kenne das auch von mir. Da kann ich mich auf keinen Fall ausnehmen. Und dieses dritte Learning ist, Perfektion ist oft ein Schutzmechanismus gegen echtes Leben. Perfektion wirkt oft ganz edel, fast schon so tugendhaft. Aber sehr oft ist Perfektion einfach Angst. In einem guten Ruf sozusagen. Angst, nicht genug zu sein, Angst, sichtbar zu werden, Angst, Fehler zu machen, Angst, kritisiert zu werden, Angst, etwas Echtes in die Welt zu bringen, das nicht komplett kontrollierbar ist. Und Rick Rubin schreibt auch von ganz vielen Künstlern, mit denen er zusammengearbeitet hat, dass diese Perfektion ganz oft so ein Wolf im Schafspelz ist. Und Perfektion klingt erstmal nach Qualität, aber ganz oft ist sie einfach ein sehr eleganter Weg, sage ich mal, sich eben nicht wirklich zeigen zu müssen, wahrhaftig zeigen zu müssen. Weil wann ist schon was perfekt? Und ich kann immer sagen, ja, es ist ja noch nicht fertig. Wie viele Gedanken teilen wir nicht, weil sie noch nicht rund genug sind? Wie viele Gespräche führen wir vielleicht auch nicht, weil wir erst die perfekten Worte wählen wollen? Na, fast schon Angst auch vor dem Gespräch, weil ich muss ja reagieren. Lieber schreibe ich einen Brief oder eine WhatsApp-Nachricht, da kann ich alles kontrollieren. Das ist auch eine Form von Perfektion. Wie viele Projekte beginnen wir vielleicht erst gar nicht, weil wir Angst haben vor dem Unfertigen? Und wie oft halten wir Lebendigkeit zurück, bis sie geschniegelt genug ist? Etwas Unperfektes, das lebt, so steht es in dem Buch, ist oft wertvoller als etwas Perfektes, das keine Seele hat. Und da ist es eben so, dass es nicht nur die Kunst betrifft. Das betrifft Beziehungen, Arbeit, Sichtbarkeit, Selbstbild, Social Media. Vielleicht eben sogar die Frage, wie ehrlich sind wir mit uns eigentlich selbst? Und für mich war es erleichternd, auch da zu lesen, dass eben sehr viele große Weltstars auch damit strugglen. Auch mit Selbstzweifeln. Das ist auch etwas, was ganz normal ist. Und da wird dann ganz oft die Perfektion drüber geworfen. Elton John, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, hat zweimal hintereinander den Madison Square Garden ausverkauft in New York. Das ist die größte Halle, die man dort nur so ausverkaufen kann. Und er hat den ersten Abend gespielt, die Leute waren total begeistert. Durchweg positive Kritik, wie geil das Konzert gewesen ist. Und am zweiten Abend steht er hinter der Bühne und sagt zu seinem Gitarristen, was ist, wenn sie heute über meine Stimme lachen? So dieser Zweifel, dieses ständige Hadern mit sich. Und ich habe für mich gelernt, und das stand auch in dem Buch, das ist jetzt nicht ein zusätzliches Learning, oder doch, vielleicht doch, was ich hier spontan vielleicht gerade auch mit auf den Weg gebe. Ich glaube, wir dürfen lernen, diese Selbstzweifel zu integrieren und uns nicht dafür zu verurteilen, dass wir sie haben. Ich glaube, dass das ganz normal ist in so einem Wachstumsprozess und diese auch auszuhalten. Das stand auch in dem Buch, das fand ich sehr, sehr ein schönes Bild. Eben nicht so, jetzt reiß dich mal zusammen, sprich mal positiv mit dir, sondern dass es einfach ganz normal ist, dass wir öfter auch mal an dem zweifeln, was wir machen, aber vielleicht eher in so einem Zwischenstatus uns dann wiedererkennen, liebevoll. Jetzt zweifle ich noch an mir, aber wenn ich es mache, wachse ich dran. Wir dürfen uns nur nicht von den Selbstzweifeln dann aufhalten lassen. Weil Elton John hat natürlich auch den zweiten Abend gespielt und die Leute waren alle total begeistert und niemand hat über seine Stimme gelacht. Aber er hat es trotzdem ausgesprochen. Und alleine, dass er es ausspricht, ist schon mal so eine riesengroße Hürde gewesen. Naming and calling heißt das in der Psychologie. Benennen und aussprechen. Was ist, wenn Sie heute über meine Stimme lachen? Weil wenn du es nur für dich behältst, deine Selbstzweifel, dann kriegen sie auch kein Ventil, dann können sie in dir einfach so wuchern und arbeiten und werden einfach nicht gesund und positiv gelenkt auch, wie ich finde. Ja, jetzt möchte ich das Ganze nochmal kurz zusammenfassen. Eigentlich bleibt für mich vor allem eins. Dieses Buch von Rick Rubin erinnert mich sehr stark daran, dass Kreativität eben nichts Elitäres ist, nicht für irgendwelche Künstler. Sie beginnt eben mit Wahrnehmung. Sie wächst durch Empfänglichkeit und vor allem sie stirbt dort, wo wir das Lebendige dem Perfekten opfern. Und vielleicht ist genau das die tiefere Einladung von diesem wundervollen Buch. Nicht ein kreativer Künstler plötzlich zu werden, sondern ein lebendiger Mensch, der Dinge wahrnimmt. Mit allen Höhen und Tiefen, die es dafür braucht, um wieder in diese Wahrnehmung zu kommen. Und wenn wir auch wahrnehmen, wie wir vielleicht auch mit uns selbst sprechen, wenn wir unsere Zweifel wahrnehmen, unsere Ängste wahrnehmen, damit beginnt alles. Und vielleicht ist die Kunst zu sein, am Ende genau das. Wieder mehr wahrzunehmen, nicht alles kontrollieren zu wollen und den Mut zu haben, etwas Echtes höher zu achten als etwas Perfektes. Und vielleicht ist es in Zeiten wie diesen mit KI und Technologie schon etwas unglaublich Wertvolles. Dieses wieder zurück zum Echten statt zum Perfekten. Das hat er auch gesagt. Bei allen Songs, die er produziert hat, die Welterfolg hatten, war immer etwas dabei, was komplett unperfekt war, was fast schon auch manchmal ein Versehen war, was so nicht beabsichtigt war, was aber irgendwie das Ganze einzigartig gemacht hat. Mit diesen Gedanken möchte ich dich jetzt einfach hier aus dieser Folge soft entlassen. Vielleicht hat es dich ja dazu animiert, einfach mal zu gucken nach diesem Buch. Viel Spaß, wenn du den Impuls hast, das Buch zu bestellen beim Lesen. Und lass mich sehr, sehr gerne wissen, wenn du es liest, oder vielleicht hast du es ja auch schon gelesen, lass mich gerne wissen, was es mit dir gemacht hat, was vielleicht auch deine Learnings waren. Danke dir von Herzen, dass du mir heute zugehört hast, dass du meinen Gedanken gefolgt bist, dass wir gemeinsam Zeit heute verbracht haben. Echte, authentische Zeit. Und bis zur nächsten Folge. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Bye bye.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the only